Ja, liebe Gemeinde, heute ist der 31. Oktober und für die evangelischen Kirchen und Gemeinden ist der 31. Oktober ein wichtiger kirchlicher Feiertag, denn der Überlieferung nach wurde am 31. Oktober 1517 von Martin Luther 95 Thesen an eine Kirchentür genagelt, um damit einen wissenschaftlichen Diskurs und Disput über Thesen gegen die damalige katholische Lehre zu veröffentlichen. Und gut vier Jahre später, am 17. und 18. April 1521, sollte Martin Luther gut eine Stunde Autofahrt von hier in Worms vor dem Kaiser Karl V. seine ketzerischen Thesen und Schriften widerrufen. Doch er tat es nicht, sondern er entgegnete dem Kaiser sowie den anwesenden Fürsten und kirchlichen Vertretern, er könne nicht widerrufen, solange er nicht durch Argumente der Heiligen Schrift und Vernunftargumente widerlegt werde. Solange sei sein Gewissen an die Heilige Schrift gebunden und von Gottes Worten gefangen. Sich nicht länger einer kirchlichen Tradition und Lehrautorität zu unterwerfen, sondern aus der Heiligen Schrift als Autorität theologische Positionen zu begründen, das war gewagt und zugleich der Schritt hin zu einem mündigen Glauben. Nun ist Martin Luther natürlich einer der prägenden und bekannten Personen der Reformation, aber keinesfalls die einzige Person und die einzige treibende Kraft in diesem großen kirchlichen Aufbruch. Auch die Täuferbewegung ist bereits sehr früh in der Reformationszeit entstanden. Der Schweizer Reformator Zwingli, der ja auch mit zu den vier großen Reformatoren gehört, der hatte in Zürich einen Bibellesekreis für altsprachlich gebildete Menschen gegründet, die mit ihm auf Hebräisch und Griechisch die Bibel studierten. Und 1524 zerbrach dieser Bibellesekreis an der Tauffrage, weil eben all seine anderen Mitbibelleser die Überzeugung gewannen, dass die Glaubenstaufe die eigentlich biblisch begründete Taufe ist und Zwingli aber sagte, nee, er möchte lieber an der gesellschaftlich-bürgerlich akzeptierten Praxis der Kindertaufe festhalten. Parallel entstand in Ostfriesland eine größere Gruppe von sogenannten taufgesinnten Christen und aus deren Reihe entstand dann 1524, 1525 das sogenannte Täuferreich in Münster, nee, 10 Jahre später, 1534. Und nachdem dieses Täuferreich ein Jahr später wieder von den katholischen Fürsten zurückerobert wurde, da zogen sich diese taufgesinnten Christen unter dem Prediger Menno Simons in den Bereich Norddeutschland und Holland zurück und dort bildete sich tatsächlich die mennonitische Gemeindetradition. Und dann etwas später, Anfang des 17. Jahrhunderts, so 1608, da entstand dann auch unsere baptistische Gemeindetradition. Zunächst in England und dann etwas später kam sie zu uns nach Deutschland. 2017 wurde also 500 Jahre Reformation gefeiert. Und seit vergangenem Jahr, seit 2020, läuft eine weitere Fest- und Jubiläumsreihe, nämlich 5 Jahre lang 500 Jahre Täuferjubiläum. Eine Fest- und Veranstaltungsreihe, die 2025 mit einem großen ökumenischen Festakt enden wird. Das letzte Themenjahr, es gibt für jedes Jahr ein Thema, das letzte Themenjahr stand unter dem Motto gewagt, mündig leben. Und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte dieses Themenjahr und auch die Veranstaltung im letzten Jahr nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die eigentlich angemessen gewesen wären. Und so haben wir uns überlegt, zumindest heute am Reformationstag, das Thema vom letzten Jahr, gewagt, mündig leben und damit auch gewagt, mündig glauben, für uns als Baptistengemeinden in der täuferischen Tradition in den Blick zu nehmen. Ausgangspunkt für die Predigt heute ist ein Bibeltext aus dem Epheserbrief. Ich lese uns Epheser 4, 7 und die Verse 11 bis 16. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Also Paulus spricht hier von einem Wachstum und der Reifung des Menschen im Glauben. Er spricht von einer Entwicklung hin zu etwas. Hin zu einer vollen Erkenntnis Jesu Christi. Und gleichzeitig vom Zurücklassen eines bestimmten und bisherigen Zustandes. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen. Das wirkt zunächst wie ein markanter Widerspruch zu der Aufforderung Jesu, zu werden wie die Kinder. Doch dieser Widerspruch löst sich schnell auf, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Glaube immer eine doppelte Bedeutung hat. Glaube ist zum einen immer ein Vertrauen auf jemanden, auf etwas hin und zum anderen ein Fürwahrhalten von etwas. Glaube hat immer eine Beziehungsebene und eine Wissensebene. Und so schließt es sich nicht aus, auf der Beziehungsebene wie ein Kind zu werden, das blind vertraut, aber auf der Wissensebene kindliche Unmündigkeit hinter sich zu lassen, zu benennen und begründen zu können, warum ich etwas für wahr halte oder auch nicht. Und was die Wissensebene angeht, so hat Immanuel Kant Unmündigkeit beschrieben als die Unfähigkeit, sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Mündigkeit hingegen bedeutet, selbstständig zu denken und zu handeln. Anders gesagt, mündig bedeutet mündig zu glauben, daher selbstbewusst zu glauben. Unmündiger Glaube ist für Paulus im Epheserbrief ein passiver Glaube, der vom Spiel der Wellen geschaukelt und vom Widerstreit der Lehrmeinungen hin und her getrieben wird. Und demgegenüber bedeutet aktiver, mündiger Glaube, das Ruder in die Hand zu nehmen, selbst Segel zu setzen und seine Position immer wieder selbst zu bestimmen. Mündig im Sinne von selbstbewusst zu glauben, bedeutet eigene, gefestigte Glaubensüberzeugungen anzunehmen. Wenn Paulus hier Unmündigkeit mit dem von Wellen geschaukelt werden und zwischen Lehrmeinungen hin und her getrieben zu werden beschreibt, dann ist damit auch angedeutet, dass mündiger Glaube, dass selbstbewusster Glaube mitunter harte Arbeit bedeutet. Auf einem Segelboot Kurs zu halten, das kann harte Arbeit sein. Ich habe gehört, es kann auch sehr entspannt sein, wenn man irgendwo weit auf dem Meer ist und immer einfach nur den gleichen Kurs hat und der Wind steht. Aber ich bin mit meinem Bruder selbst mal auf der Havel in Brandenburg gesegelt und ich war fertig nach diesem Tag. Zum einen, weil der Wind andauernd gewechselt hat und zum einen, weil es einfach richtig voll war und es da dann diese Seefahrtsvorfahrtsregeln gibt und man andauernd ausweichen musste. Also ich habe danach mich schon gefragt, warum macht man sich das eigentlich und tut sich das eigentlich an? Also es kann kräftezehrend sein, ein Segelboot auf Kurs zu halten. Selbstbewusst zu glauben bedeutet, sich seine Glaubensstandpunkte trotzdem zu erarbeiten und selbst abzusichern. Das haben die großen Reformatoren und all die kleineren, weniger bekannten Christen der Täuferbewegung vorgelebt. Sie haben angefangen, intensiv selbst in der Bibel zu lesen. Sie haben angefangen, nach Antworten in Gottes Wort zu suchen. Sie haben angefangen, sich von Gottes Wort hinterfragen zu lassen, weil sie es eben wagten, die Glaubenslehren anderer, die Glaubenslehren der Kirche zu hinterfragen. Das zu hinterfragen, was ihnen von der Tradition vorgegeben und vorgeschrieben wurde. Und dann erlebten sie in ihrem Bibelstudium eben auch, dass das Bibellesen selbst auf einmal zu einem Hinterfragen, zu einem Anfragen an eigene Glaubenslehren, an eigene Überzeugungen werden kann. Zum Beispiel in der Taufpraxis. Selbstbewusst und mündig zu glauben bedeutet, selbst zu lesen und zu denken. Oder etwas moderater formuliert, selbstbewusst und mündig zu glauben bedeutet auch, selbst zu lesen und zu denken. Denn Paulus erwähnt ja in Vers 11 durchaus den zurüstenden und erbaulichen Dienst von durch Gott begabte Menschen, die durch apostolischen und prophetischen Dienst, die als Lehrer und als Hirten dazu beitragen, dass Christinnen und Christen im Glauben und der Erkenntnis wachsen können. Aber gleichzeitig ist es nicht nur ein Phänomen unserer Zeit oder seit der Reformation, dass eben auch geistliche Lehrer und Hirten unterschiedliche Erkenntnisse und Lehren vertreten. Und so stellt sich heute die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir mit dem Widerstreit von Lehrmeinungen konfrontiert sind? Was ist denn, wenn der Pastor am Sonntag etwas anderes erzählt als die Lieblingspredigerin auf Bibel-TV oder in dem Predigt-Podcast, den ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit höre? Für welche Seite entscheide ich mich dann und nach welchen Kriterien? Für den Pastor, weil ich ihn persönlich kenne? Für die Lieblingspredigerin, weil ich weiß, sie darf im Fernsehen vor einem großen Publikum sprechen? Oder weil ich mir die Followerzahlen bei dem Podcast angucke und sehe, ach, der hat eine super Reichweite, das wird schon irgendwie passen? Spätestens hier kommt es darauf an, selbst zu denken und selbst zu lesen. Gerade in Zeiten, in denen die Vielfalt der Meinungen nicht nur immer größer wird, sondern auch immer hörbarer, weil inzwischen jede und jeder Videos auf YouTube hochladen kann, einen Podcast erstellen kann, einen Blog im Internet schreiben kann. Gerade deswegen wird es wichtig, selbst in der Bibel zu lesen, selbst zu denken und sich damit auch selbst zu vergewissern in dem, was ich, was du, was wir eigentlich glauben, was wir theologisch für richtig und für wahr halten. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Vielfalt an Meinungen, Erkenntnissen und Lehren, der Vielzahl an Stimmen, kann sich dann aber auch der Gedanke einschleichen, doch einfach bei all den Glaubensüberzeugungen zu bleiben, die ich immer schon hatte, ist ja auch viel einfacher und bequemer. Aber es gibt da einen gravierenden Unterschied zwischen dem gefestigten, selbstbewussten und mündigen Glauben und festgefahrenen Glaubensüberzeugungen. Denn als Menschen entwickeln wir uns das ganze Leben lang weiter. Wir wachsen an Beziehung, an Erfahrung, an Erfolgen und an Scheitern. Wir wachsen an Wissen. Und ebenso ist unser Glaube auch als ein Fürwahrhalten von Glaubensüberzeugungen ein das ganze Leben lang mitlaufender Wachstumsprozess. Was wir als Kind und Teenies im Glauben für wahr gehalten haben, das können wir als Erwachsene manchmal nicht mehr glauben. Lebenskrisen, persönliche Betroffenheit hinterfragen unsere Glaubensüberzeugungen und sie verlangen nach neuen Antworten. Wir werden denselben Bibeltext mit 8 Jahren anders lesen als mit 14 oder mit 40 oder mit 80 oder 90. Und mit zunehmender Fähigkeit, uns selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, da werden wir automatisch offener, uns auch durch Gottes Wort in unseren Überzeugungen hinterfragen zu lassen. Und so braucht ein authentischer, ein lebendiger, ein mündiger und selbstbewusster Glaube eben Wachstum, Veränderung und Korrektur. Unser Bibeltext hier im Epheserbrief, der betont aber nicht nur die Bedeutung eines selbstbewussten Glaubens, eines individuellen Glaubens, der sich
immer wieder vergewissert, was eigentlich wahr und richtig ist. Zu einem mündigen Glauben gehört neben diesem selbstbewussten Glauben auch ein Christusbewusster Glauben. Es heißt hier in Vers 13, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben an der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Zu einem mündigen Glauben gehört, dass ich mich als einzelne Person, als Individuum mit meinen gefestigten Glaubensüberzeugungen immer wieder auf die Erkenntnis des Sohnes Gottes hin ausrichte. Mündiger Glaube bedeutet, dass ich alle Christinnen und Christen, die von Gott in die Gemeinschaft der Glaubenden aufgenommen wurden, auf die Erkenntnis des Sohnes Gottes hin ausrichten. Diese Ausrichtung auf Christus, auf den Haupt des Leibes, auf den, der die Gemeinschaft der Glaubenden begründet und schenkt und ermöglicht, der vereint uns als Christinnen und Christen im Glauben. Diese Ausrichtung auf Christus vereint uns als Gläubige mit unseren je eigenen selbstbewussten Glaubensüberzeugungen. Und so nimmt mündiger Glaube eben nicht nur die eigenen individuellen Glaubenswahrheiten in den Blick, sondern eben auch den, der Grund und Ziel unseres Glaubens ist und damit auch das, was andere glauben und denken. Mündiger, christusbewusster Glaube nimmt dabei in den Blick, dass Christus Unterschiedliches verbindet, dass er Gegensätze vereint und vereinen kann. Der Sündlose hält mal Gemeinschaft mit Sündern oder lässt sie in seine Nähe, lässt sich berühren von Menschen, die eben nicht sündlos sind. Das fleischgewordene Wort Gottes lässt sich immer wieder ein auf Lehrgespräche mit Menschen, die sich über ihre menschliche Weisheit rühmen und darüber stolz sind. Und der gestorbene und erhöhte Christus eröffnet uns als vergänglichen Menschen einen Weg zum ewigen Leben. Christus überwindet, was voneinander trennt, was unterscheidet, was unvereinbar scheint. Er möchte uns als Christinnen und Christen miteinander in seinem Leib zu einem großen Ganzen verbinden, das ihn in seiner vollendeten Gestalt darstellt. Und so ist das Idealbild von Gemeinde, das Paulus sich im Epheserbrief vorstellt, eben nicht das Bild einer Gemeinschaft von uniformen Menschen, von Menschen, die in allem das Gleiche glauben und denken und tun, die in all ihren Glaubensüberzeugungen übereinstimmen müssen. Das Idealbild von Gemeinde ist die Gemeinschaft und die Einheit von Menschen mit durchaus auch unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen, die sich trotz ihres je selbstbewussten Glaubens in Christus verbinden lassen und verbunden wissen. Paulus fordert die Christen in Ephesus zu solch einem christusbewussten Glauben heraus, weil die gemeindliche Situation damals durchaus spannungsreich war. Die Gemeinde bestand zur Zeit des Paulus aus einer sehr stark heidenchristlichen Fraktion und einer kleineren judenchristlichen Gemeinschaft. Und dementsprechend kamen hier ganz starke, aber eben sehr unterschiedliche Glaubensprägungen und selbstbewusste Glaubensüberzeugungen aufeinander und zueinander. Zum Beispiel über die Frage, was für das Heil in Christus notwendig ist. Muss man sich beschneiden lassen oder nicht? Welche Bedeutung und Funktion hat das Gesetz für ein heilsames Leben? Und angesichts dieser starken und unterschiedlichen jeweils selbstbewussten Glaubensüberzeugungen empfiehlt Paulus nicht, die Trennung in zwei Gemeinden, verschiedene Wege zu gehen, dann sind alle zufrieden, sondern er verweist auf Christus als das gemeinsame Haupt und darauf, dass Christus solche Unterschiede zu vereinen vermag. Und hier zeigt sich in unserer moderneren Kirchengeschichte seit der Reformationszeit, dass leider der selbstbewusste Glaube immer wieder über den christusbewussten Glauben gestellt wurde. Statt beieinander zu bleiben, kam es immer und immer wieder zu Trennungen und Aufspaltungen. Auch hier gilt es, hier und heute zu lernen aus der Reformationszeit, aber vielleicht mehr aus den Fehlern der reformatorischen Bewegung, nämlich den bequemen und einfachen Weg zu wählen und lieber eine eigene neue Gemeinde zu gründen, anstatt das Nebeneinander von zum Teil unterschiedlichen, selbstbewussten Glaubensüberzeugungen auszuhalten und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und in der Gegenwart erleben wir, dass das Christuszeugnis, dass unser Zeugnis als Leib Jesu besonders dort an Überzeugungskraft gewinnt, wo sich eben die verschiedenen Konfessionen, wo sich die verschiedenen Glaubenstraditionen des Christentums wieder zusammentun und zuallererst wieder ihren gemeinsamen Grund und ihr gemeinsames Ziel im Glauben an Jesus Christus in den Blick nehmen und dann auf verschiedenen Ebenen zusammenkommen. Sei es auf der theologischen Ebene, wenn große, besondere Erklärungen abgegeben werden, so zwischen der katholischen und der lutherischen Kirche in den 90er Jahren. Oder wenn zum Beispiel solche Aktionen ins Leben gerufen werden, wie 24 Mal Weihnachten neu erleben, letztes Jahr zum ersten Mal in der Pandemiezeit durchgeführt, ein großes ökumenisches Projekt, das gerade weil so viele verschiedene Gemeinden und eben auch die großen Kirchen beteiligt waren, auch eine große Aufmerksamkeit, eine große Resonanz haben konnte. Oder sei es, wenn sich dann evangelische Gemeinden hier in Kelkheim zusammentun und gemeinsam Sommergottesdienste feiern. Und vom christusbewussten Glauben her, als mündiger Glaube, erschließt sich noch ein dritter Aspekt von mündigem Glauben, der im Predigttext durchgehend mitläuft. Denn Christus verbindet seine Nachfolgerinnen und Nachfolger eben zu einer großen, sichtbaren und unsichtbaren Gemeinschaft, die in dieser Welt immer dort sichtbar wird, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln und zusammenschließen, um Reich Gottes zu leben und zu bauen. Mündiger Glaube bedeutet daher immer auch gemeinschaftsbewusst zu glauben. Und zwar mit und durch den christusbewussten Glauben. Christus vereinigt in seinen Gemeinden Menschen mit zum Teil eben unterschiedlichen, selbstbewussten Glaubensüberzeugungen. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese selbstbewussten Überzeugungen alle zudecken müssen, alle wegschließen und verstecken müssen. Wir sind als von Gott geliebte Individuen mit unseren individuellen Überzeugungen Teil der Gemeinschaft Gottes. Und das bedeutet dann auch, dass wir unsere selbstbewussten Überzeugungen einbringen dürfen und einbringen sollen in das Miteinander der Gemeinschaft. Nicht um damit über andere zu erheben oder uns über andere zu stellen, sondern um damit einander zu dienen. Vielleicht hat die eine starke und nachvollziehbare Antwort auf eine Glaubensfrage gefunden, die sich einem anderen gerade akut stellt. Oder vielleicht ist die selbstbewusste Glaubensüberzeugung des einen die notwendige und wichtige Hinterfragung der Überzeugung eines anderen. Paulus fordert im Epheserbrief nicht dazu auf, dass ein Christ nur für sich im Glauben wachsen soll und muss, sondern er spricht gerade hier in Epheser 4 davon, dass eben die Christinnen und Christen als Gemeinschaft gemeinsam im Glauben wachsen sollen. Die Gemeinschaft als Gemeinde, als Leib Christi ist der Raum, in dem Paulus das gemeinsame Wachstum im Glauben verortet. Das gemeinsame Wachsen miteinander und eben auch aneinander und an den Überzeugungen, die wir je für uns selbstbewusst und selbstständig erarbeitet haben. Und dafür braucht es Mut, sich mit seinen selbstbewussten Glaubensüberzeugungen mitzuteilen und manchmal auch zuzumuten. Dass sich das grundsätzlich lohnt und ein unglaublicher Gewinn ist für den Glauben und für das Wachstum im Glauben, selbst in der Bibel zu lesen, selbstbewusst zu glauben, sich Glaubensüberzeugungen zu erschließen und dann sich gleichzeitig christusbewusst und gemeinschaftsbewusst einzubringen mit dem, was wir glauben, was wir für wahr halten in der Gemeinde. Dass sich das lohnt, dafür sind die bekannten Reformatoren und all die Gründerväter der täuferischen Tradition ein bleibendes Vorbild. Ihrem Beispiel und ihrem Vorbild folgend sind wir aufgefordert, herausgefordert, dazu selbstbewusst zu glauben und unsere Glaubenswahrheiten immer wieder selbst abzusichern und selbst zu vergewissern, aber sie eben auch mit einzubringen in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, um einander zu dienen und um einander gegenseitig Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis zu ermöglichen. Und so dürfen wir uns durch diesen Bibeltext und dieses Bibelwort zu einem gewagten, mündigen Glauben herausfordern und gleichzeitig von Christus selbst ermutigen lassen. Amen.